NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie im Studio Jan Ehlert. Und das sind unsere Themen. Ach und Krach, Glanz und Gloria. Der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle wird 75 Jahre alt. Zwischen Frust und Hoffnung. Junge Muslime drängen auf Reformen beim Moscheeverband DITIB. Außerdem Aufruf zur Bundestagswahl. Was sagen Juden, Muslime, Orthodoxe und Freikirchen? Und die Bagger und der Pfarrer. Was Christen gegen zerstörerischen Bergbau auf den Philippinen tun. Seit 2006 ist Norbert Trelle Bischof im Bistum Hildesheim und damit Oberhirte von mehr als 600.000 Katholiken in Niedersachsen. In dieser Zeit hat er einiges anders gemacht als sein Vorgänger Josef Hohmeier, war aber auch gerade bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals nicht unumstritten. Am Dienstag nun wird Trelle 75 Jahre alt und hat sein Rücktrittsgesuch bei Papst Franziskus bereits eingereicht. Florian Breitmeier mit einer kritischen Würdigung.
Ein sturer Prinzipienreiter oder unbarmherziger Oberhirte ist er nicht. Norbert Trelle ist ein Bischof, der die Menschen mag und viele mögen ihn. Ein Bischof mit Humor, den eine beeindruckende Bescheidenheit auszeichnet und ein feiner Sinn für die Ökumene. Freilich kann er auch hart und schroff sein, wenn ihm etwas missfällt. Als zum Beispiel der Österreicher Helmut Schüller von der kritischen Pfarrerinitiative 2012 im Bistum Hildesheim sprechen wollte, erteilte ihm der Bischof kurzerhand ein Auftritts- und Redeverbot. Ein Pfarrer, der zum Ungehorsam gegenüber der Kirche aufrief, das war nicht Norbert Trelles Vorstellung von Seelsorge und Miteinander. Sich deutlicher Kritik auszusetzen, das war nicht immer seine Stärke. Er fremdelte oft mit den Medien. Dabei kann man durchaus mit Norbert Trelle reden, abgehoben ist er nicht. Fest verwurzelt in Spiritualität und Gebet zieht er vor allem aus den Gottesdiensten Kraft für den Alltag. Seine Zwillingsschwester Gisela ist ihm eine enge Vertraute und wichtige Ratgeberin. Die Realitäten eines Diaspora-Bistums aber radikal wahrzunehmen, das fiel dem einstigen Kölner Weihbischof nicht immer leicht. Sehr spät hat man im Bistum Hildesheim auf den dramatischen Priestermangel und den Mitgliederschwund reagiert. Ein harter Sparkurs, Kirchenschließungen, Pfarreifusionen haben Wunden in den Gemeinden hinterlassen. Ein jahrelanger Einstellungsstopp für Pastoral- und Gemeindereferenten sorgte vielerorts für zusätzlichen Krach. Es ist dabei nur fair zu erwähnen, dass Norbert Trelle den Einstellungsstopp von seinem Vorgänger Josef Hohmeier geerbt hatte. Aber wahr ist auch, dass er diesen Fehler nicht früher entscheidungsfreudig korrigierte. Das geschah erst am Ende seiner Amtszeit. Von 2018 an werden nun wieder Pastoral- und Gemeindereferenten ausgebildet, was durchaus Trelles Lernfähigkeit beweist. Als geistlicher Mensch hat er vielen Pfarrern im Bistum Hildesheim mehr Beachtung geschenkt, als dies seinem intellektuellen Vorgänger Josef Hohmeier gelang. Der forderte Geistliche schon mal zur politischen Diskussion über einen FAZ-Leitartikel heraus, verlangte eloquente Gedanken, Kontroversen. Das schmeckte nicht jedem. Norbert Trelle ist anders. Der feingeistige Debattierkreis mit Gleichgesinnten ist weniger seine Sache. Er setzt auf Gastfreundschaft im Wittelsbacher Saal des Bischofshauses. Manche Kritiker meinen, Norbert Trelle habe das Bistum reklerikalisiert, die Rolle der Priester in den kirchlichen Gremien zu lange über Gebühr gestärkt. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Dennoch suchte er stets den Kontakt zu den Gemeindemitgliedern, ohne sich dabei anzubiedern. Den barmherzigen Kurs seines Vorgängers gegenüber wiederverheirateten Geschiedenen in der Sakramentenfrage hielt er klug bei, ohne viel Aufsehen darum zu machen. Norbert Trelle kann ein glänzender Zuhörer sein. Aber es kommt öfter vor, dass er Entscheidungen so lange hinausschiebt, bis die Schmerzgrenze überschritten ist. Konkret, die schonungslose Auseinandersetzung mit Fällen sexualisierter Gewalt, sie war im Bistum Hildesheim viel zu wenig Chefsache. Das zeigt sich leider auch dieser Tage. Dem Bischof und seinen engsten Mitarbeitern liegt seit 3 Wochen ein unabhängiger Bericht eines beauftragten Forschungsinstituts vor zum Umgang des Bistums mit Missbrauchsfällen und Vorwürfen. Das Dokument bleibt aber vorerst unter Verschluss. Nach intensiver Lektüre will man die Ergebnisse im Oktober veröffentlichen. Dann ist Norbert Trelle aber sehr wahrscheinlich nicht mehr im Amt. Als erster Mann im Bistum hätte er eine frühere Veröffentlichung des Berichts anordnen und sich der Öffentlichkeit stellen können. Es wird wohl anders kommen. Die fremdsprachigen Katholiken in seinem Bistum und die Geflüchteten liegen ihm besonders am Herzen. Als stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz stand er zudem jahrelang der Migrationskommission vor. Vor allem in einem Punkt bewies Norbert Trelle Mut und Weitsicht. Die gelungene Sanierung des Hildesheimer Mariendoms wird auch mit seinem Namen verbunden bleiben. Das Projekt wurde mitten in der weltweiten Finanzkrise beschlossen. Finanziell gab es kein Fiasko, auch dank des Chefplaners Weihbischof Hans-Georg Keutz. Norbert Trelle wohnt schon seit Jahren nicht mehr am überschaubaren Domhof. Gemeinsam mit seinen beiden Schwestern lebt er in einem Domizil am feinen Hildesheimer Weinberg. Warum auch nicht? Wohnt doch auch der Bischof von Rom nicht im apostolischen Palast. Die Annahme des Rücktrittsgesuchs durch Papst Franziskus ist nur eine Frage von Tagen. Vermutlich hat Norbert Trelle an seinem 75. Geburtstag schon Gewissheit. Als Oberhirte hat er bewegte Jahre erlebt und Jahre des Stillstands. Das Bistum darf im nächsten Jahr auf einen schwungvollen Nachfolger, den 71. Bischof von Hildesheim, hoffen.
Ein Beitrag von Florian Breitmeier. Die Türkei entwickelt sich unter Präsident Recep Tayyip Erdogan immer mehr zu einem autokratischen Präsidialstaat. Doch der deutsch-türkische Islamverband DİTİB, der Dachverband der türkischen Moscheegemeinden, der unter der Kontrolle der türkischen Regierung steht, ist zurzeit eher selten in den Schlagzeilen zu finden. Das wird sich im Wahlkampf womöglich ändern, denn die Diskussion um den Reformkurs des größten deutschen Moscheeverbandes, die geht weiter. Wir erleben das junge Muslime in Niedersachsen, die sich in der DİTİB engagieren. Ita Niehaus hat sich umgehört.
Die Probleme sind natürlich da, also Mitspracherecht auf der Bundesebene und so weiter. Das, was wir als Jugend jetzt abwarten, ist der Strukturwandel auf Bundesebene.
Sümeyra Kilic, 24 Jahre alt und Studentin am Institut für Islamische Theologie in Osnabrück, ist Vorsitzende des DİTİB Landesjugendverbandes Niedersachsen und Bremen. Sie setzt sich für grundlegende Reformen im Bundesverband ein, ebenso wie ihr Vater, der niedersächsische Landesvorsitzende Yilmaz Kilic. Es habe sich zwar einiges getan auf Landesebene, sagt sie, aber das Mitspracherecht sei noch nicht überall umgesetzt worden.
Jugendliche möchten vieles selbst gestalten und nicht halt dieses, ich muss mich zuerst mit den Erwachsenen zusammensetzen, von denen die Erlaubnis nehmen und danach handeln. Das ist immer noch so dieses, die Älteren sind die Respektpersonen und ich bin doch nur ein Jugendlicher, dass das herrscht, da hapert es halt ein bisschen.
Freitagvormittag in der DİTİB-Moscheegemeinde in Osnabrück. Einige ältere Männer sitzen zusammen und trinken Tee. Auch der 20 Jahre alte Habib Çelik kommt regelmäßig in die Moschee. Er ist hier aufgewachsen, hat den Koranunterricht besucht. Nun möchte er als ehrenamtlicher Jugendleiter anderen die Werte des Islam vermitteln.
Das ist eigentlich schon fast wie ein Grundgesetz. Also die Ehre des Menschen ist ja unantastbar. Das ist im Islam ja eigentlich genauso. Das ist einer der Grundsätze. Man soll halt andere nicht ausschließen, man soll nicht lästern und so weiter und so fort. Und das sind halt alles Menschen, die genauso denken wie ich. Es ist halt einfach irgendwie viel friedlicher als woanders. Menschlicher.
Nach dem Freitagsgebet treffen sich manche Jugendliche regelmäßig mit dem Imam, sprechen über ihren Glauben. Das Interesse vieler muslimischer Kinder und Jugendlicher an ihrem Glauben aber hat nachgelassen, beobachtet Habib Çelik.
Wo ich noch hier zu Unterricht gekommen bin, hatten wir ca. ich glaube 300 Schüler gehabt. Mittlerweile sind es halt nur noch 50. Das ist dann schon ein krasses Beispiel, sage ich mal. Ne? Das merke ich jetzt als Jugendführer eigentlich schon. Also das ist schon ein schweres Problem.
So sieht das auch das Gemeindemitglied Meide Gümüş. Es fehlten vor allem Ansprechpartner, die regelmäßig da seien.
Also es muss nicht immer dieselbe Person sein, aber dass man Ansprechpartner hat, wo man denen wirklich vertrauen kann.
Von wirklichen Nachwuchsproblemen allerdings will auch Emine Oost, die Geschäftsführerin der DİTİB in Niedersachsen und Bremen, nicht sprechen. Man müsse nun, so Oost, die Jugendarbeit professionalisieren. Aber reicht das? Vor kurzem ist der Vorstand des DİTİB-Bundesjugendverbandes geschlossen zurückgetreten. Kritisiert wurden unter anderem eine massive Behinderung der Jugendarbeit und, Zitat, eine von Misstrauen geprägte Stimmung. Die ehemalige Vorsitzende des DİTİB-Bundesjugendverbandes, Sümeyra Kilic, kann das gut nachvollziehen.
Es hat ein wenig mit der Krise der DİTİB zu tun. Es hat sich sehr viel angesammelt und man hat kein Gehör bekommen nach einer Zeit und die Motivation, die gesunken ist, die viele Arbeit und doch die viele Zeit, die man irgendwo reingesteckt hat, einfach kleingeredet wurde und hier und dort wurden Steine in den Weg gelegt.
Gegärt hat es also schon länger, auch innerhalb der DİTİB-Landesjugendverbände. Doch nur wenig dringt davon an die Öffentlichkeit. Habib Çelik und Meide Gümüş haben davon nichts mitbekommen. Auch die Diskussionen um die DİTİB und den Einfluss der Türkei verfolgen sie nur noch am Rande. Wie viele andere Jugendliche, die sie kennen, halten sie sich da lieber raus. Der Frust ist groß über die Berichterstattung der deutschen Presse und in den sozialen Medien. Habib Çelik hat sogar seinen Facebook-Account gelöscht.
Um halt den Islam weiterhin so in Erinnerung zu behalten, wie ich dann halt gelernt habe als Kind. Und zwar als friedliche Religion und mir nicht halt von solchen, ich sage jetzt mal Idioten, halt das Weltbild verändern zu lassen.
Noch ist offen, wie der Machtkampf zwischen Traditionalisten und Reformern in der DITIB ausgeht. Sümeyra Kilic will sich weiter engagieren, zumindest bis Ende des Jahres.
Ich habe noch die Hoffnung, dass die Gespräche, die geführt werden, irgendwo eine Veränderung mit sich bringen, dass die DITIB vor allem auch noch diesen Turn kriegt und sich doch noch retten kann.
Ein Beitrag von Ita Niehaus war das. In wenigen Wochen ist Bundestagswahl und auch viele Muslime in Deutschland sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Katholische und evangelische Laienorganisationen haben zur Teilnahme an der Bundestagswahl und zur Stimmabgabe aufgerufen, ohne dabei für eine bestimmte Partei zu werben. Darüber haben wir in der vergangenen Woche berichtet. Wie sieht das bei Muslimen, Juden, orthodoxen Christen und anderen Religionsgemeinschaften aus? Das wollte unser Autor Markus Kaiser wissen.
Eine Ärztin im weißen Kittel, die ein Kopftuch trägt, ist nur ein Motiv auf den Werbeplakaten, mit denen der Zentralrat der Muslime in Deutschland zum Wählen aufruft. Meine Stimme für Chancengleichheit steht darunter. Bei den 1,5 Millionen wahlberechtigten deutschen Muslimen war die Wahlbeteiligung bisher unter dem Durchschnitt. Damit sich das ändert, sollen Themen angesprochen werden, die den Muslimen wichtig sind, so der Zentralratsvorsitzende Ayman Masyek.
Das Thema Diskriminierung, Gleichbehandlung, Gleichberechtigung der Religionen, aber auch Sachen wie Kopftuch.
Neben Plakaten sollen auch die Predigten in den 300 Moscheegemeinden des Dachverbands für die Bundestagswahl werben.
Dass Imame darauf hinweisen, das ist ein wichtiger Tag und dass jeder, der nicht wählt, im Zweifelsfalle eine Stimme sozusagen einem anderen gegeben hat, den er nicht will.
Damit positioniert sich Ayman Masyek gegen den türkischen Staatspräsidenten Erdogan, der kürzlich die Deutsch-Türken dazu aufgerufen hatte, nicht Union, SPD oder Grüne zu wählen. Für Masyek ein Aufruf zum Nichtwählen.
Er hat uns natürlich damit einen Bärendienst erwiesen. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht gebrauchen können.
DITIB, der größte Islamverband, der nach eigenen Angaben 70% der Muslime in Deutschland vertritt und von der Türkei aus mitgeleitet wird, hat sich bisher nicht zu Erdogans Aufrufen geäußert. Presseanfragen werden derzeit nicht beantwortet. Alle Ansprechpartner seien im Urlaub, heißt es gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Eine eher winzige Wählergruppe kommt aus den jüdischen Gemeinden. Dort gibt es Wahlaufrufe, allerdings keine Empfehlungen für bestimmte Parteien, so Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Allerdings stehe man der AfD skeptisch gegenüber. Schuster erklärte bereits im April, die AfD mache ohne Skrupel und Verantwortungsbewusstsein Stimmung gegen religiöse Minderheiten. Die Rechtspopulisten in der Partei befänden sich seiner Meinung nach ganz klar auf dem Weg in den Rechtsextremismus. Und die geplanten Einschränkungen der Religionsfreiheit würden jüdisches und muslimisches Leben hierzulande bedrohen. Knapp 2 Millionen und damit ca. 3% der deutschen Wähler sind Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion und deren Kinder, so das Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung. Viele von ihnen fühlen sich in der russisch-orthodoxen Kirche beheimatet. Nikolai Atyomov, Sekretär der deutschen Diözese der russischen Auslandskirche, lehnt Wahlaufrufe entschieden ab.
Wir haben vielleicht eine etwas distanziertere Einstellung zur Propaganda. Wir wissen, es gibt hier überall Plakate. Die zeigen allen an, dass Wahl ist. Und ich halte das für vollkommen ausreichend. Während in Kriegszeiten oder in Notzeiten natürlich auch die Kirche sehr aktiv werden kann und muss. Aber eine Wahl ist halt Standard.
Anders als die evangelische Kirche in Deutschland, die mit ihrem 10-Punkte-Impulspapier direkt zur Wahl aufruft, will die Vereinigung der evangelischen Freikirchen dies nur indirekt tun. Dafür hat sie Wahlprüfsteine erstellt, 35 Fragen, die an alle Parteien verschickt wurden. Die Antworten sollen eine Orientierungshilfe für die Mitglieder der Gemeinden sein. Peter Jörgensen ist der Beauftragte der Vereinigung evangelischer Freikirchen am Sitz der Bundesregierung.
Uns ist es wichtig, dass wir immer besser begreifen, nicht nur für uns selber hier in Deutschland zu denken, sondern weit darüber hinaus. Deshalb haben wir mit den nachhaltigen Entwicklungszielen auch einen Fokus, konkret Geschlechtergerechtigkeit, die Armut zu überwinden, den Hunger zu überwinden und auch jetzt hier mit einer vertieften Ausrichtung auf den Klimawandel, also die Umwelt als Ganzes auch im Blick zu haben.
Die Fragen der evangelischen Freikirchen wurden von allen Parteien beantwortet. Nur die AfD hat nicht reagiert. Gegen politischen Extremismus und für Gleichbehandlung von religiösen Gemeinschaften. Wer Farbe bekennt und zur Wahl aufruft, will im politischen Diskurs Gehör finden. Das verbindet die Aktionen der Religionsgemeinschaften.
Ein Beitrag von Markus Kaiser und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Im Lübecker Dom haben die christlichen Kirchen in Deutschland den ökumenischen Tag der Schöpfung gefeiert. Der Tag stand unter dem Motto »So weit Himmel und Erde ist«. Christen aller Traditionen erkennen die Schöpfung als eine Gabe Gottes an, heißt es in einer gemeinsamen ökumenischen Erklärung. Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt und wachsende Abfallberge gingen auch auf unseren Egoismus, auf die fehlende Sorge und Pflege sowie auf eine weit verbreitete Verkennung der Erde als Profitquelle zurück. Erstmals veröffentlichten auch Papst Franziskus und das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, Patriarch Bartholomäus I., eine gemeinsame Botschaft zum Tag der Schöpfung. Darin riefen sie über die Grenzen ihrer Kirchen hinaus zu einem einfachen und solidarischen Lebensstil sowie zu einem verantwortungsvollen Ressourcengebrauch auf. Der Aktionstag wird seit 2010 bundesweit begangen. Er soll dazu anregen, die Aufgaben für die Bewahrung der Schöpfung in den Blick zu nehmen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sieht in den Religionen gute Partner in der Friedensarbeit. Religionen bewahren ein tiefes Wissen um Schuld, Vergebung und Versöhnung, sagte er den Bistumszeitungen von Münster und Osnabrück. Die Zusammenarbeit mit religiösen Akteuren habe daher einen festen Platz in der deutschen Außenpolitik, betonte Gabriel. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt kritisierte, dass die Bundesregierung und Vertreter europäischer Staaten aber auch vor einer Zusammenarbeit mit autoritären Regimes wie in Ägypten, Libyen und dem Sudan nicht zurückschreckten. Die Pläne der Bundesregierung, mit diesen Staaten bei der Bekämpfung von Fluchtursachen zusammenzuarbeiten, seien ein gigantischer Etikettenschwindel, sagte die Präsidentin der Organisation Cornelia Füllkrug-Weitzel. Sie warnte davor, die Entwicklungszusammenarbeit zunehmend in den Dienst der Migrationskontrolle zu stellen. Papst Franziskus hat die positive Entwicklung im jüdisch-katholischen Verhältnis gewürdigt. Wir erleben einen fruchtbaren Moment im Dialog, sagte er bei einer Begegnung mit europäischen, US-amerikanischen und israelischen Rabbinern. Das Dokument zwischen Jerusalem und Rom, das ihm von den orthodoxen Rabbinern überreicht wurde, bezeichnete er als Zeichen der Anerkennung für die Bemühungen der katholischen Kirche um eine Öffnung gegenüber dem Judentum, ohne dass dabei theologische Unterschiede einfach aufgehoben würden. Das Dokument würdigt die in der Konzilserklärung Nostra Aetate enthaltene Magna Carta des Dialogs zum Judentum, die vor 50 Jahren verfasst wurde und in der eine gegenseitige Wertschätzung zwischen Juden und Katholiken gefordert wurde. Die schrittweise Umsetzung dieses Dokuments habe in den vergangenen Jahrzehnten einen fruchtbaren und effizienten Dialog hervorgebracht, so Papst Franziskus. Auch die Rabbiner bezeichneten Katholiken in ihrer Erklärung als Partner, enge Verbündete und Brüder auf der Suche nach einer besseren Welt, die soziale Gerechtigkeit und Frieden genießen könne. Das Verwenden des Konterfeis Martin Luthers auf Wahlplakaten der NPD ist rechtswidrig. Bei dem Bild handelt es sich eindeutig um das Werk von Lukas Cranach aus dem Jahr 1528, das Teil der Ausstellung im Wittenberger Lutherhaus sei, teilte der Direktor der Stiftung Luther Gedenkstätten Stefan Rhein mit. Die Stiftung erwäge daher juristische Schritte gegen die rechtsextreme Partei. Wir sind empört und schockiert, dass unser Bild für den Wahlkampf der NPD missbraucht wird, sagte Rhein. Dies verletze nicht nur die Rechte der Stiftung am Bild, sondern auch die Botschaft des Reformators.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Auf den Philippinen regiert der Präsident Rodrigo Duterte mit harter, bisweilen auch grausamer Hand. Sein Kampf gegen Drogendealer, bei dem bereits tausende Menschen ums Leben kamen, hat das Land auch in Deutschland immer wieder in die Nachrichten gebracht. Was weniger bekannt ist, die Philippinen zählen zu den Regionen auf der Erde, die sehr reich an Bodenschätzen sind. Und das gilt besonders für die Insel Mindanao. Die ergiebigsten Gebiete sind jedoch seit Jahrhunderten von Ureinwohnern besiedelt, den Lumad. Viele von ihnen werden nun vertrieben, ihr Lebensraum wird verschmutzt. Eine christliche Umweltorganisation, in der Katholiken und Protestanten zusammenarbeiten, setzt sich für sie ein. Thomas Kruchem berichtet.
Claver, ein Städtchen im äußersten Norden der philippinischen Insel Mindanao, in der Provinz Surigao del Norte. Außerhalb Clavers zerfressen hunderte orangegelbe Bagger in Tag- und Nachtschicht eine unmittelbar am Meer gelegene Bergkette, die die Lumad, die Ureinwohner Mindanaos, Pulang Lupa nennen. Mehrere tausend Lumad vom Volk der Mamanba wurden vertrieben aus den Pulang Lupa Bergen. Im Dorf Punta Nagra bei Claver hat die philippinisch-japanische Taganito Mining Corporation für 500 von ihnen Betonhäuser errichtet. Männer wie Frauen mit von Alkohol getrübten Augen sitzen vor ihren Türen. Horod Buklas, der Stammesälteste, erzählt von früher.
Früher, als wir noch in den Bergen lebten, pflanzten wir auf dem Land unserer Ahnen Süßkartoffeln und Maniok, Bananen und Hochlandreis. Und wenn jemand ein Warzenschwein erlegte, teilte er es mit allen Nachbarn. Vor 20 Jahren aber kamen Soldaten und zwangen uns, unsere Häuser zu verlassen. Jahrelang lebten wir in Lagern, bis uns die Taganito Mining Corporation diese Häuser baute. Gute Häuser, das gebe ich zu. Aber jetzt können wir keine Landwirtschaft mehr betreiben und auch nicht jagen. Jetzt sind wir abhängig von jenem 1% Gewinnanteil, den uns die Firma zahlt für das Land unserer Ahnen. 20.000 Pesos, 400 Euro, bekommen meine Frau und ich jedes Jahr.
Immer neue Wunden reißen die haushohen Bagger in die Pulang Lupa Bergkette, beladen Trucks, die vor der Küste liegende Frachtschiffe ansteuern. Die Pulang Lupa Berge bestehen aus Gold, Nickel, Kupfer und Silbererzen. Und der Abbau dieser Erze hat die einst blütenweißen Strände am Fuße der Berge in eine graubraune Wüste verwandelt. Das Meer glitzert nicht mehr blaugrün, sondern glänzt ölig rotbraun. Es gebe keine Fische mehr, keine Mangroven, keine Korallen, sagt in seinem Pfarrbüro außerhalb der Bergbaustadt Claver Reverend Pio Mercado. Er ist Geistlicher der United Church of Christ und Vorsitzender einer Umweltorganisation namens Caraga Watch, in der Protestanten und Katholiken ökumenisch zusammenarbeiten. Pio Mercado berichtet in bedächtig formulierten Sätzen Dramatisches über die Taganito Mining Corporation.
Unmittelbar neben seinem Tagebau hat das Unternehmen vor einigen Jahren seine Taganito Acid Leaching Plant errichtet. Dort ziehen sie mit Schwefelsäure Nickel aus Erz mit niedrigem Metallgehalt. Genau die gleiche Anlage wurde von Behörden in Japan geschlossen, wegen unerträglichen Schwefelgestanks und schwerer Umweltbelastungen. Das Unternehmen verlegte die Anlage dann einfach hierher, nach Claver in Surigao del Norte.
8000 Menschen in einem an die Anlage grenzenden Viertel Clavers ertragen Tag für Tag beißenden Schwefelgestank, klagen über Kopfschmerzen, Asthma und Schwindel. Was die Schwefelgase und in ihnen enthaltene Schwermetalle tatsächlich anrichten, weiß niemand. Spät, vielleicht zu spät, erblicken die Mamanua und Pfarrer Pio Mercado nun einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Verkörpert ausgerechnet vom umstrittenen Präsidenten Rodrigo Duterte.
Mining companies are destroying the soil of our country.
In markigen Worten droht Duterte den Bergbaukonzernen, er werde sein Militär einsetzen, wenn sie nicht aufhörten, Mindanao zu zerstören. Und der Präsident hat, gleich nach seinem Amtsantritt 2016, ein Viertel der 41 philippinischen Tagebaue vorläufig stillgelegt. Darunter auch einen Betrieb der Taganito Mining Corporation in Surigao del Norte. Der Umgang der Betreiber mit der Umwelt und den Rechten der Bevölkerung werde jetzt intensiv überprüft, verspricht Duterte.
Ein Bericht von Thomas Kruchem. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Ehlert. Bleibt noch der Hinweis auf das Forum am Sonntag und darin geht es heute um das Sabbatjahr. Ausstieg auf Zeit heißt die Sendung, um 5:05 hier auf NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.